Was ihr da hört, das ist die Isar. Und zwar an der Corneliusbrücke, gleich beim Deutschen Museum, mitten in der Stadt. Vor dem Maximilianeum, wo der Bayerische Landtag sitzt, klingt die Isar so. Und auch der Eisbach mit seinem rauschenden Wasserfall im Englischen Garten bekommt sein Wasser aus der Isar. München ohne Isar undenkbar. Kein Wunder, dass eines der schönsten Lieder über diese Stadt Isar-Märchen heißt. Gesungen von der Volkssängerin Balli Prell.
Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat, jeder, der sie einmal gesehen.
Gut, denkt ihr jetzt vielleicht, fast jede Stadt hat ihren Fluss, aber die Isar ist schon was Besonderes. Denn sie entspringt nicht nur als alpiner Wildfluss im Tiroler Karwendelgebirge, sie ist auch immer noch wild, wenn sie nach rund 100 Kilometern das Stadtgebiet von München erreicht. Eiskalt, smaragdgrün und mit vielen Kiesbänken. Vor 20 Jahren war das noch ein bisschen anders. Da verlief die Isar südlich der Innenstadt in einem tristen Kanal. Hässlich, gefährlich und traurig. Wie die Münchnerinnen und Münchner sie befreit haben und im Gegenzug einen Ort von fast uferloser Freiheit bekommen haben, das erzähle ich euch heute in dieser Folge von Einfach München. Und damit herzlich willkommen. Servus, ich bin Flo Scheirer. Ich bin hier geboren, also ein echtes Münchner Kindl, wie man so schön sagt. Und ich liebe diese Stadt. Allein wie sie da liegt, im grünen Voralpenland, mit den Seen und dem Blick auf die Alpen unter einem weiß-blauen Himmel. Aber München ist natürlich mehr als eine Postkarte. Unter der glitzernden Oberfläche steckt die Stadt voller Eigenheiten und Widersprüche. Sie verändert sich ständig und schafft es durch ihre Traditionen doch, sie selbst zu bleiben. Ein paar dieser Mythen, Menschen und Geschichten dahinter möchte ich gemeinsam mit euch aufspüren, damit ihr euer ganz eigenes München kennenlernen und richtig genießen könnt. Dazu gehört ganz klar die Isar, denn sie macht München zu einer Stadt am Wasser. Was damit gemeint ist, erfahrt ihr gleich von Daniela, die einmal die halbe Isar umgegraben hat. Aber ohne die Isar gäbe es auch den Englischen Garten nicht. Warum, erzählt euch Vera, die alles weiß über die Entstehung dieses riesigen Stadtparks, der mit Isarwasser und grünen Wiesen ein Stück scheinbar grenzenlose Natur in die Stadt bringt. Dazwischen tummeln sich ein paar Surfer. Für die Surfwelle am Eisbach ist München schließlich berühmt. Los geht's aber mit ein paar Verrückten, die auch bei 2 Grad noch in die Isar springen. Selbstverständlich nackt.
Servus, warst du gerade schwimmen? Wie war's?
Super, sehr befreiend. Ein paar Sünden sind jetzt weniger.
Alle weg, Fluss runtergewaschen.
Na, fast alle. Für morgen habe ich mir noch welche überlassen.
Du warst auch gerade schwimmen oder gehst du jetzt?
Nee, ich gehe noch schwimmen. Ich bin vor 5 Minuten erst angekommen.
Und das machst du öfter?
Mache ich grundsätzlich öfter. In diesem Jahr ist es tatsächlich mein erster Badegang. Beziehungsweise im März war ich natürlich schon mal, aber jetzt für diese Saison startet es heute.
Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, 2 Grad Lufttemperatur. Das, den ganzen Sommer warst du nicht im Wasser und hast jetzt auf Mitte November gewartet, bis du endlich gehen kannst, oder wie?
Ja, tatsächlich ist es so. Im letzten Jahr habe ich im Dezember angefangen. Das war vielleicht auch ein bisschen unvernünftig, aber deshalb schon eine kleine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison. Tatsächlich, ja. Ich hoffe, morgen bist du dabei. Ich würde mich freuen.
Ich bin natürlich nicht dabei. Das Wasser hat gerade noch 9 Grad und es wird noch kälter werden. Aber im Sommer gehe ich hier an der Weideninsel gern ins Wasser. Dann sind hier oft Hunderte, manchmal sogar Tausende von Menschen unterwegs. Zu Fuß, mit dem Radl, mit Kindern gehen sie spazieren, flacken in der Sonne, grillen, baden, essen oder sitzen abends mit Freunden und vielleicht einem Bier vom Kiosk beieinander. Alter, Style, Geld, Herkunft, das spielt an der Isar keine Rolle. Sie ist für alle da. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier schnell ein paar nette Leute kennenlernen, mit denen ihr dann vielleicht sogar den Rest des Abends hier hockt, wahrscheinlich mit einem zweiten Bier vom Kiosk. Und wenn es kalt und dunkel wird, seid ihr mit wenigen Schritten wieder mitten in der Stadt. An diesem Novembertag, es ist noch früh am Morgen, ein bisschen neblig, die Wiesen feucht vom Tau, gehen auch ein paar Menschen spazieren. Natürlich in warmen Klamotten. Außer Konstantin, der Eisbader.
Ja gut, du stehst jetzt da in der Unterhosen mit deinen Adiletten. Also super Outfit, unten nix, oben Mütze.
Genau, richtig.
Lässt du die an, wenn du reingehst?
Die Mütze bleibt eigentlich an, ja. Damit es nicht ganz so kalt wird. Und ein paar warme Gedanken vielleicht im Kopf stecken bleiben.
Was die Schwimmer nicht wissen, die Weideninsel, die Wiese, die Kiesbänke und die Stufen, über die man heute so einfach ans Wasser kommt, all das haben sie vor allem der Frau zu verdanken, die gleich neben uns auf einer der Steinstufen am Wasser sitzt und auf mich wartet.
Ja, mein Name ist Daniela Schaufuß. Ich arbeite bei der Stadt München. Ich leite die Abteilung Wasserbau und Bauwerksunterhalt und bin dort zuständig für alle kommunalen Gewässer und im Stadtbereich auch für die Isar.
Daniela hat so eine richtig schöne Landeshauptstadt München Baureferatsjacke an, knallorange mit Reflektoren und knallorange Mütze oben auch noch. Also du siehst so nach Profi aus. Du bist Ingenieurin.
Ich bin Bauingenieurin, richtig. Und ich habe damals die Projektleitung an der Isar gehabt bei der Renaturierung. Und wir haben dieses Ganze so gemacht, wie es ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe, so schön, wie es ist.
Bis 2011 war die Isar hier begradigt und in einen tristen Betonkanal gezwängt. Der Grund: Die Reißende, wie die Isar auch genannt wird, hatte München immer wieder mit verheerenden Hochwassern heimgesucht. Besonders schlimm war es 1944, noch schlimmer 1899. Bei diesem Jahrhunderthochwasser trat der Fluss weit über die Ufer. Die gerade erst gebaute Luitpoldbrücke am Friedensengel und die Max-Joseph-Brücke am Englischen Garten wurden einfach weggerissen. Weshalb man dann noch mehr Dämme, Mauern, Befestigungen und Wehre gebaut hat. So lange, bis die Isar zu einer Pissrinne geworden war. So zumindest hat sie der britische Autor Samuel Beckett bei seinem Besuch 1937 bezeichnet. Well, the times have changed. Wenn ihr euch heute die Isar anschaut, findet ihr einen funkelnden, smaragdgrünen Fluss in einem elegant geschwungenen Bett, gesäumt von Kiesbänken, Bäumen und grünen Wiesen. Und auf die Weideninsel ist Daniela besonders stolz.
Aber absolut. Also gerade jetzt dieser Abschnitt mit der Weideninsel war ja in der Planung ein ganz hochemotionales Thema. Es gab ganz unterschiedliche Meinungen und die Weideninsel ist im Prinzip ein Ergebnis aus dem Kompromissvorschlag. Und dass der sich jetzt hier so gut einfügt und dass er auch so toll angenommen wird, macht mich stolz.
Ja, es ist auch wirklich ein schöner Abschnitt von der Isar, wo wir gerade sitzen. Links ist die Wittelsbacher Brücke, rechts die Reichenbachbrücke, genau. Und dann sagt Maximilian, das ist die Kirche, die so einen Doppelturm hat, der aussieht wie so Kronen oben, wo viele Leute gerne auch Fotos machen, weil hier oft spektakulär die Sonne untergeht.
Die Spiegelung im Wasser zum Beispiel auch, es ist wunderschön.
Und hier ist beliebt, weil hier ist es in der Regel so tief, dass man eben schwimmen kann. Und ja, der Konstantin, der ist jetzt schon seit 3 Minuten im Wasser, so mit gefalteten Händen, Mütze auf und meditiert, oder?
Ja, es sitzt da ganz entspannt und strahlt. Also.
8 Kilometer neues grünes Flussbett für die Isar durch die Renaturierung. Von der Großhesseloher Brücke ganz im Süden bis zum Deutschen Museum mitten in der Stadt. Dafür wurden Tonnen von Steinen, Kies und Erde umgebaggert. Ja, es waren tatsächlich 1,3 Millionen Tonnen Erdreich. Deshalb hat es ja auch 11 Jahre gedauert, von 2000 bis 2011. Mit der Planung ging es natürlich viel früher los.
Anfang der 80er Jahre ging das auch so richtig in Bewegung. Und die Stadt München hat gesagt, wir brauchen hier einen Erholungsraum. Wir sind mitten in der Stadt, das muss zugänglich bleiben. Der Freistaat Bayern hat gesagt, das muss Hochwasserschutz werden. Und wir brauchen die Deiche höher. Und wenn man sich jetzt hier mal umschaut, wenn die Deiche jetzt 1 Meter höher wären, würde das bedeuten, dass der gesamte Baumbestand entfernt hätte werden müssen.
Eine Horrorvorstellung. Nur absaufen lassen kann man die Leute ja auch nicht, wenn es Hochwasser kommt. Aber was, wenn man nicht das Ufer erhöht, sondern stattdessen das Flussbett breiter macht? Dann hat das Wasser mehr Platz, die Deiche reichen und wenn man schon alles umgräbt, dann kann man es ja auch gleich schöner machen. So ist der Isar-Plan entstanden.
Jetzt ist die Isar auf dem HQ-100-Schutz, also auf ein Hochwasser, was statistisch einmal alle 100 Jahre kommt, ausgebaut, sodass Hochwassersicherheit hergestellt ist. Und das war der doppelte Gewinn. Dass man dann gesagt hat, ja, wir wollen eben den Hochwasserschutz verbessern, wir wollen es naturnah wiederherstellen und wir wollen auch was für die Erholung tun. Ich meine, die Isar ist der wesentliche Erholungsraum für die Münchner Stadtbevölkerung, insbesondere hier in der Innenstadt, ist es das öffentliche Grün, was da zur Verfügung gestellt wird. Also das ist ein ganz wichtiger Freiraum und Erholungsraum. Man kann hier ja auch alles machen. Man kann hier jederzeit joggen, laufen, wandern, man kann im Sommer Radl fahren, man kann schwimmen gehen. Also das ist ja wirklich ein Geschenk.
Mehr Hochwasserschutz, mehr Erholung, sogar mehr Platz für die über 30 Fischarten. Das Modell ist so erfolgreich, dass ganze Abordnungen aus anderen Städten anreisen, nur um sich das ISA-Projekt anzuschauen und von München zu lernen.
Ja, aus der ganzen Welt kommen sie. Also wir haben ja auch eine Flusspartnerschaft, eine Sister River Partnerschaft mit Los Angeles, mit dem LA River. Die Kollegen waren da, wir waren auch mal in Los Angeles. Wir haben es dann auch ganz groß gefeiert und haben quasi Wasser vereinigt von der ISA mit dem LA River. Aber sie kommen wirklich von weltweit. Auch ich fahre ab und zu mal zu Vorträgen und Kongressen und zeige, was wir hier gemacht haben. Da war ich auch schon in Prag, ich war in Frankreich. Wir haben auch Kollegen schon aus China, aus Korea gehabt, also überall her.
Und was interessiert die so? Warum kommen die aus der ganzen Welt?
Weil es schon was Besonderes ist, dass man mitten in der Stadt so viel, so einen Freiraum und so einen Naturraum schaffen kann. Man hat es mit den Olympischen Spielen in Paris gesehen. Man wollte die Seine zum Baden freigeben. Und man hat auch gesehen, wie schwierig das ist mit der Wasserqualität. Hier, wir haben eine Top-Wasserqualität und das mitten in der Stadt. Liegt auch daran, dass die ganzen Kläranlagen mit UV-Bestrahlungsanlagen ausgestattet wurden und die töten die Keime ab. Und seitdem haben wir keine Grenz- und Leitwertüberschreitungen mehr. Das heißt, wir haben eine super hygienische Wasserqualität in der Isar. Das ist was, was so selten ist. Deswegen kommen die auch und schauen sich das an. Das finde ich ist ein Traum, sowas mitten in der Stadt zu haben.
Du schaust so stolz, das ist einfach, das ist auch deine Isar, oder?
Es ist vor allen Dingen meine Isar. Also ich bin seit 25 Jahren dafür verantwortlich und ja, ich glaube, wir haben uns ganz gut angefreundet.
Aber es ist natürlich auch meine Isar und angefreundet habe ich mich schon früh. Mit Steindl-Schmeißen und Umeinanderpritscheln an der Kiesbank. Allerdings nicht südlich der Innenstadt, wo renaturiert wurde, sondern weiter im Norden, in Oberföhring. Eigentlich genau da, wo es im Mittelalter die einzige Isarbrücke gab. Über die ist die Salzstraße verlaufen und der Bischof von Freising hat dort mit dem Brückenzoll ordentlich Geld verdient. Weshalb Heinrich der Löwe, damals Herzog von Bayern, sie 1158 angeblich abgebrannt hat, um selber abzukassieren mit einer neuen Brücke in seinem Terrain. Eben dort, wo heute die Ludwigsbrücke liegt, also mitten in der Stadt. Deshalb auch das offizielle Gründungsjahr von München 1158. Den gleichen Move von Oberföhring zur Ludwigsbrücke habe ich dann auch gemacht. Als ich 10 war, sind wir in die Lennstraße gezogen, ziemlich genau dort, wo das mittelalterliche München entstand. Die Stadt wurde allerdings nicht zu nah am Fluss gebaut, sondern lieber in respektvollem Abstand auf einer Anhöhe. Denn Hochwasser konnte mehrmals im Jahr auftreten. Die Reisende war gefährlich, aber eben auch sehr wichtig.
Die Isar war die Lebensader, die Verkehrsader. Ohne die Isar hätte es München nicht gegeben.
Das ist Christine Rädlinger, promovierte Historikerin mit Schwerpunkt Münchner Stadtgeschichte. Dazu hat sie auch ein paar Bücher geschrieben über die Geschichte der Münchner Brücken, der Stadtbäche, der Straßenbeleuchtung und auch eins über die Isar.
Meiner Meinung nach war die Isar lange Zeit viel wichtiger als die Salzstraße.
Denn sie brachte das Wasser. Und weil man nicht so nah an sie rankam, nutzte man für die Wasserversorgung Seitenarme der Isar und extra angelegte Kanäle und Stadtbäche, die immer weiter ausgebaut wurden. Das Wasser dafür wird auch heute noch am Flaucher abgezweigt. Falls ihr den Flaucher nicht kennt, dann solltet ihr mal vorbeischauen. Auf den weiten Kiesbänken könnt ihr chillen und grillen, das ist hier erlaubt. Es gibt auch einen schönen Biergarten und ein Wehr mit einem kleinen Wasserfall, über den eine Brücke verläuft. Mehr steht in den Shownotes und auf einfachmünchen.de. Da gibt's auch mehr zu den Münchner Stadtbächen, die heute fast alle unterirdisch verlaufen. Und zu den Floßfahrten. Heute ein großer Spaß für Münchner und Touristen. Bis vor 150 Jahren aber das wichtigste Transportmittel. Denn für Schiffe war die Isar nicht tief genug.
Die Flößer haben sich zum Beispiel in Wolfertshausen auf ihr Floß gestellt, die sie natürlich vorher selbst zusammengezimmert haben. Das machen sie ja immer noch. Aber dann kam Ladung drauf, also Steine, Sand, Kalk, später dann auch Möbel. Und das wurde alles auf die Flöße geladen und es war schon eine sehr gefährliche Fahrt, weil die Isar war unberechenbar, da mussten sich die Flößer schon selber ihren Weg suchen. Und nach jedem Hochwasser hat die Isar anders ausgesehen und darum auch die Schwierigkeit, die Isar zu befahren. Sehr viel Kies, manchmal auch Sandbänke, wo die Flößer dann gestrandet sind. Und da sind ja auch einige ertrunken, die konnten ja auch meistens nicht schwimmen.
Ab dem 12. Jahrhundert kriegt München so seine Baumaterialien. Dank venezianischer Kaufleute, aber auch Wein und Früchte aus Italien, exotische Gewürze und Stoffe aus dem Orient. Alles wurde den Fluss hinuntergeschickt. Über 3000 Flöße waren es im 15. Jahrhundert pro Jahr. 147 allein für den Dachstuhl der Frauenkirche. Und es wurden immer mehr.
Also die Flöße sind bis Wien gefahren. Da gab es Passagierfloßfahrten. Man konnte also wie jetzt mit dem Zug, konnte man am grünen Baum an der Lenzstraße konnte man einsteigen oder beziehungsweise draufsteigen. Man konnte einen Platz in der Hütte mieten oder die billigen Plätze waren außenrum. Und dann ging es weiter über Moosburg, Plattling und dann in die Donau bis nach Wien, wenn man es ausgehalten hat. Es muss furchtbar gewesen sein, also ich möchte es nicht gemacht haben.
Etwa 100 Stunden hat die Fahrt von München nach Wien mit der Ordinari-Linie gedauert, die ab 1623 ein- bis zweimal in der Woche an der Floßlände ablegte, dort, wo heute die Lenzstraße liegt, gleich in der Nähe des Deutschen Museums. Damals gab es dort keine befestigten Kaimauern und herrschaftlichen Altbauwohnungen wie heute, sondern, man sieht es auf historischen Gemälden, ein Kiesufer, an dem die größte Floßlände Europas und die berühmte Gaststätte zum grünen Baum lagen. Denn Flöße blieben das wichtigste Transportmittel, bis im 19. Jahrhundert die Eisenbahn kam. Eine Floßlände gibt's in München aber immer noch. Sie liegt ganz im Süden in Thalkirchen. Hier enden die lustigen Floßfahrten mit Bier- und Blaskapelle, die man im Sommer buchen kann. Die Flöße rauschen dann durch einen langen Floßkanal und landen schließlich unter dem Jubel der Fahrgäste in einer Stromschnelle. Und wenn kein Floß kommt, dann seht ihr da wahrscheinlich Surfer. Hä? Denkt ihr jetzt vielleicht, der Eisbach mit seiner berühmten Surfwelle am Haus der Kunst, der liegt doch im Englischen Garten. Aber München hat halt mehrere Surfspots. Und hier in Thalkirchen, da hat alles angefangen. Und damit meine ich wirklich alles.
Ich erinnere mich noch genau am 5. September 1972. Und hier stand eine Welle, so wie heute, super grün, glasig und reitbar. Natürlich musste ich das ausprobieren, das Surfen auf der stehenden Welle.
Das erzählt der Surfer Arthur Pauli in einem Video, das ihr natürlich in den Shownotes findet. Und er hat es wirklich geschafft. Und so wurde die Welle an der Floßlände die erste Flusswelle der Welt, die gesurft wurde. Danach erst folgte die Eisbachwelle im Englischen Garten.
In den 70er Jahren haben zwei Freunde von mir hier diese Welle versucht zu reiten. Aber das war nur weißer Schaum. Unreitbar. Unmöglich. Das Ergebnis, ein Haufen blaue Flecken und ein zerbrochenes Brett. In den 80er Jahren haben dann lokale Surfer hier die Strömung etwas reguliert und es ist ihnen gelungen, eine schöne reitbare Welle, eben diese hier, zu erzeugen. Seitdem geht hier die Post ab, auf der Eisbachwelle in München. Und der ist weltbekannt geworden, sozusagen der Nabel der Riversurfer.
Frag eine Surferin in Spanien oder einen Surfer in Neuseeland. Sie werden München kennen, wegen der Eisbachwelle im Englischen Garten. Aber das Wasser im Eisbach ist natürlich nicht nur für die Surfer da. Noch viel wichtiger ist es für ein weiteres Wahrzeichen der Stadt, das wie die Isar für Freiheit und das Münchner Lebensgefühl steht, nämlich der Englische Garten. Seine spannende Entstehungsgeschichte und die Philosophie dahinter kennen die meisten Münchner gar nicht. Aber eine, die wirklich alles darüber weiß, ist Vera Wesinger. Sie ist Landschaftsarchitektin bei der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, die für alle großen Parks in Bayern zuständig ist. Also auch für den Englischen Garten in München.
Es ist vielleicht von den Gartendenkmälern auch über Europa hinaus definitiv eines der bekanntesten. Ich meine, ich bin Münchnerin selber und war früher auch ganz viel im Englischen Garten, auch jetzt noch. Das ist einfach ganz toll, wenn man sich dann beruflich darum kümmern darf, um so einen Schatz. Fühlt sich schon wie so eine Wunscherfüllung an.
Klar, dass sie sich freut. Der Englische Garten ist schließlich ein Mythos. Ein Roman, ein Film, der in München spielt ohne den Park kaum vorstellbar. Verewigt auf Gemälden, in Songs und auf Millionen von Kameras und Smartphones, weil er für so viel steht, was wir an dieser Stadt lieben. Mit seinen weiten Wiesen für Sport, Familien und trommelnde Althippies. Mit kühlen, glitzernden Bächen voller Isarwasser, in denen die Nackerten unter Trauerweiden baden. Mit seinen wunderschönen Biergarten wie Seehaus, Hirschau, Aumeister und natürlich der chinesische Turm. Hier sitzen Bierdämpfe neben Dichterinnen und Denkern, Hundebesitzer radeln, Lehrerinnen und Bohemias. Manche machen auch einfach gar nichts, was ganz gut geht unter dem weiten Münchner Himmel. Hier, das spüre ich besonders im Sommer, wenn die Tage gar nicht mehr zu Ende gehen wollen und ich mich ganz wunderbar treiben lassen kann, dann entsteht mein München-Gefühl. Ganz leicht ist es und hell und doch voller Sehnsucht, etwas entrückt und unwirklich, aber trotzdem warm und freundlich. Ein Gefühl von Freiheit und Unendlichkeit, wie ich es nur von hier kenne.
Du hast gesagt, wir treffen uns an einem Denkmal. Was ist es denn für ein Denkmal?
Es ist eine antikisierte Figur eines Jünglings und der hält so ein Schild, das sagt, harmlos wandelt hier und kehrt zurück, erquicket zu jeder Pflicht. Das ist also eine Einladung, sich im Englischen Garten zu erholen und dann wieder zurückzukommen in den Alltag.
Gute Idee. Wie alt ist denn das?
Über 200 Jahre, 1793 wurde es aufgestellt.
In dieser Zeit platzte München aus allen Nähten. Und der damalige Kurfürst von Bayern, Karl Theodor, beschloss, die Stadt von seinen engen mittelalterlichen Mauern zu befreien. Auch hier am Hofgarten, wo Vera und ich gerade stehen. Dahinter ließ er in einer Isarau einen Volkspark anlegen, im englischen Stil, damals topmodern. Wie in der freien Natur soll alles sprießen, gedeihen und sich winden. Raus aus dem strengen Korsett des Hofgartens nebenan, mit seinen Symmetrieachsen und präzise zugeschnittenen Büschen und Hecken, in dem alles seinen Platz hat, so wie der Mensch in einer ständischen Gesellschaft, aber keinen weiten Blick bietet und keine eigene Perspektive ermöglicht. Eigentlich ganz lustig. Gerade erst wurde die Isar aus ihrem strengen Korsett befreit. Bei den Parks hat man damit bereits vor über 200 Jahren losgelegt. Super wichtig dabei Friedrich Ludwig von Sckell, der ab 1804 für den englischen Garten zuständig war.
Ja, hier würde ich jetzt gleich mal stehen bleiben. Wir haben nämlich hier unsere umzäunte Blühwiese. Und über die Wiese hinaus gibt es hier eben so eine knallende Lücke in den Gehölzgruppen und man kann direkt auf den Hügel mit Monopterus gucken. Und das ist so ein ganz typisches Element im Landschaftsgarten, dass man eben eine ganz gezielte Blickführung hat auf ein besonders schönes Element. Das kann ein besonderer Baum sein, eine besondere Naturformation, aber eben auch so eine Gartenarchitektur wie den Monopterus. Und das, so wird man quasi durchgeleitet durch eine Staffage, ein Bild nach dem anderen, während man wandelt und spaziert.
Also das, was ich immer so denke, das schaut aber schön aus, das ist alles designt.
Ja, natürlich, ist alles designt, ja. Ist eine idealisierte Natur, ist alles gestaltet.
Ja, man wähnt sich dann, wenn man hier so über die Wiese blickt und diesen Monopterus auf dem Hügel da sieht, vielleicht im fernen Griechenland und ist dann erhoben und dass man irgendwie auch geistig, nicht nur körperlich, sondern auch geistig irgendwie so eine Art der Inspiration bekommt, oder?
Ja, das ist genau richtig. Wir hatten jetzt ein paar Jahreszahlen, aber vom Setting befinden wir uns in der Aufklärung. Das heißt, die Herrscher und vor allem Karl Theodor, denen ist es wichtig, dass sie ihr Volk bilden und aber ihnen, sie wollen auch besonders ihre Rolle herausstellen als fürsorgliche Herrscher wieder, auch im Kontext der Französischen Revolution. Man hatte Respekt vorm Volk, aber dieser Bildungsauftrag, diese Zitate aus der Klassik, genau wie du gerade angesprochen hast, aus der Antike, das ist ganz typisch. Und der englische Garten ist ein klassischer Landschaftsgarten, der ganz starke Bezüge immer wieder auf die Antike und die antike Mythologie hat. Der englische Landschaftsgarten, unser englischer Garten, der ist eine Einladung eben ans Volk, an alle, sich zu begegnen, aber sich respektvoll zu begegnen.
Auch heute ist der englische Garten eigentlich immer noch für jeden und kosten tut es auch nichts.
Nee, Eintritt ist frei. Beziehungsweise kosten tut es schon was. Also der bayerische Staat investiert natürlich schon viel Geld. Das sind 2,5 Millionen Euro im Jahr. Es sind 60 Angestellte, die sich hier kümmern um den Garten. Da steckt viel dahinter. Aber es ist für jeden, der so herkommt, kostenlos. Also da begegnen sich tatsächlich verschiedene Gruppen, ja, auf jeden Fall.
Im englischen Garten trifft gefühlt ganz München auf Menschen aus der ganzen Welt. Bei 5 Millionen Besuchern im Jahr kann es da an schönen Sommertagen sogar in einem der größten Stadtparks der Welt ein bisschen eng werden. Im Südteil sind dann auch mal alle Wiesen total überfüllt. Manchen macht das Spaß, andere gehen lieber in den ruhigen Nordteil. Der ist größer und wilder als der Südteil. Ich habe mich hier sogar mal in einer Schafherde verlaufen. Die darf hier jeden Sommer grasen.
Als du angefangen hast, hier jetzt für den Englischen Garten zu arbeiten, gab es da irgendwas, was dich am allermeisten überrascht oder beeindruckt hat?
Wow, alles. Okay, was mich vielleicht besonders bewegt, sind die besonders alten Bäume, die einfach auch das Alter des Parks manchmal auch fühlen lassen. Die sind groß, die sind dick, die haben riesen, wahnsinnig große Baumkronen und wir tun einiges, um sie zu erhalten und zu schützen.
Wie alt sind denn dann die ältesten Bäume hier?
Naja, teilweise über 200 Jahre, weil sie waren schon da, bevor der Englische Garten gestaltet wurde. Davor war der Englische Garten ja so eine Aue. Ja, das ist einfach beeindruckend.
Und gibt es einen Lieblingsort?
Ich würde sagen, auf dem Monopterus tatsächlich. Weil einfach der Blick auch in die Stadt und über die Wiesentäler und die alten Gehölze, das ist einfach bezaubernd. Und hat man dann noch ein Abendrot, dann ist es perfekt.
Denn dann zeichnet sich die Münchner Skyline mit ihren Kirchtürmen vor rotglühendem Himmel ab, wie bei einem Scherenschnitt. Kein Wunder, dass von Anfang an Gartenplaner und Architekten aus der ganzen Welt nach München gereist sind, um sich inspirieren zu lassen.
Zum Beispiel kommen ganz berühmte Gartenkünstler aus Amerika. Herr Loudon ist zum Beispiel mal im Englischen Garten gewesen und schreibt dann in seinem Magazin über den Englischen Garten. Und der Central Park in New York, das Vorbild dazu, ist der Englische Garten in München.
Das zweite Wahrzeichen des Englischen Gartens neben dem Monopteros ist natürlich der chinesische Turm, auf dem im Sommer am Wochenende immer eine Blaskapelle spielt. Dann kann man hier wunderbar im Biergarten sitzen und die Sonne genießen. Was viele nicht wissen, es ist gar nicht der Originalturm von 1790.
Der wurde leider im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde aber dann wieder aufgebaut. Also da haben die Münchnerinnen gesammelt, Münchnerinnen und Münchner, und haben eben dieses wichtige Gebäude für sie auch wieder aufgebaut.
Weil es für sie symbolisch auch so wichtig ist, oder wie meinst
du? Ich bin mir sicher, dass es auch dieses Symbol des Feiern, dass es geht wieder bergauf, was einfach sehr positiv besetzt ist. Und ein Punkt, wo man sich trifft, wo man viele schöne Erinnerungen hat.
Treffen wir uns am Turm, sagt man ja so, gell?
Ja, am Chinaturm. Ich war auch erst vor einem Monat mit einer Freundin aus Mexiko hier.
Klar, oder? Wenn man Gäste hat, dann hockt man sich doch hierher. Und das Schöne am Bayerischen Biergarten ist, das wissen auch nicht immer alle, dass man sich seine Brotzeit mitnehmen kann. Und das geht ja hier besonders gut. Nimmt man sich einfach was mit, holt sich was zum Trinken.
Und dann ist es auch in München erschwinglich.
Und da drüben ist die Geisenhofer Klinik, da bin ich auf die Welt gekommen. Und meine Mutter, das war am Sonntagnachmittag, die hat mir erzählt, dass sie, also damals, als sie dann da lag und gewartet hat, dass ich jetzt dann komme, die Blasmusik vom chinesischen Turm gehört hat und sich dachte, ja, die haben es gut. Die können jetzt da schön am Chinaturm sitzen, während ich den Flori auf die Welt bringen muss. Doch eine gute Gründungsgeschichte, oder?
Ja, wunderbar, ganz wunderbar. Aber der chinesische Turm, es ist immer interessant oder witzig für uns. Die Leute lieben ihn und der große Gestalter des Englischen Gartens, Friedrich Ludwig von Sckell, hat den überhaupt nicht sehen können.
Also der fand ihn furchtbar?
Ja, der fand ihn eine Geschmacksverirrung, weil er eben diese klassische, antikisierende Kunst vertreten hat. Er wollte ganz natürliche, schlichte Naturbilder schaffen. Und da passt sowas nicht rein. Aber er ist ihn nicht losgeworden, weil die Münchner haben ihn einfach schon so geliebt.
So, man hört's. Wir sind am Wasserfall.
Das ist der Wasserfall an der Kreuzung vom Schwabinger Bach und vom Eisbach. Der ist auch künstlich angelegt und inszeniert mit Felsbrocken, um eben so einen Gebirgsbach auch so in die Vorstellung zu rufen. Das Wasser ist nämlich das Leben des Gartens. So sagt eben auch der Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Sckell. Und er hat das immer wieder natürlich gestaltet. Hier eben den Wasserfall, das Rauschen, die Geräusche dazu, auch dieses Licht, das sich auf dem Wasser spiegelt. Also zitiert halt die Natur, um die Menschen auch anzurühren. Und Wasser ist einfach auch erholsam. Also in der Landschaftsarchitektur wird es auch heute noch oft eingesetzt, an lauten Plätzen. Dann hat man dann einen Brunnen. Das ist einfach für die Menschen Erholung. Wasser ist wichtig.
Und an sonnigen Tagen ist es ja hier voll mit Menschen, die da im Wasser umeinander hüpfen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Erholungsort hier.
Und es kühlt auch. Kaum biegt man hier Richtung Wasserfall um die Ecke schon, würde ich sagen, ist mal 2-3 Grad kühler, oder?
Ganz sicher. Also der englische Garten ist auch, also nicht nur wegen des Wassers, aber vor allem wegen der Bäume deutlich kühler als die umgebende Stadt. Also im Sommer ist es wirklich ein Ort, den man aufsuchen kann, um sich runterzukühlen, was ganz wichtig ist heutzutage auch.
Doch am kältesten ist das ganze Jahr der Eisbach, weil er, abgezweigt von der Isar, so lange unterirdisch fließt. Erst beim Haus der Kunst rauscht er in einer künstlichen Welle wieder ans Tageslicht. Das war ursprünglich, wie beim Wasserfall, naturromantisch gedacht, aber jetzt wird auf dieser Welle halt gesurft. Im Neoprenanzug natürlich. Den trägt auch Philipp. Er friert trotzdem, ist aber so in seinem Element, dass er einfach nicht aufhören kann.
Du bist öfter da?
Ja, 3, 4, 5 Mal die Woche.
Und bei jedem Wetter, oder? Ist dir nicht zu kalt heute?
Doch, es ist mir saukalt, aber wenn man was liebt, dann macht man das einfach mit, ja.
Was bedeutet das Surfen für dich in München?
Oh, das Surfen in München, Freiheit, glaube ich, am besten. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier bin, es ist wie so eine Oase und man zoomt so komplett raus. Ja, ist einfach toll. Ich nehme mir eigentlich immer vor, nicht ganz so zu übertreiben, aber das ist immer sehr schwer beim Surfen, ehrlich gesagt.
Du bist schon in der Übertreibung jetzt?
Ein bisschen, also mich friert schon, seitdem ich angefangen habe, aber ich habe mir schon vor einer halben Stunde gedacht, ich muss eigentlich heim, mir ist saukalt, aber irgendwie jetzt ist weniger los. Ja, bockt sich halt so sehr, ja. Ja,
dann wünsche ich dir noch viel Spaß.
Danke dir.
Und schon wieder ist er auf der Welle, die jetzt am späten Nachmittag fast schwarz aus der Dunkelheit braust. Darüber stehen am Brückengelände eigentlich immer ein paar Passanten und Touristen, weil man hier einen super Blick auf die Surferinnen und Surfer hat. So wie Yuma. Der ist gerade aus dem Wasser gestiegen und zieht sich den Neo aus.
Surfen ist eigentlich für mich hauptsächlich Therapie. Ich komme einfach hierher, um von dem ganzen Stressalltag ein bisschen runterzukommen und ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Wenn man surft, dann ist man so fokussiert, dass man die Umgebung oder diese ganzen Zuschauer gar nicht wahrnimmt und man ist nur auf der Welle. Das bedeutet sehr viel für mich. Ich komme außerhalb von München und ich fahre extra hierher, um surfen zu können. Im Sommer fast jeden Tag, manchmal mit dem Zug, manchmal mit dem Fahrrad.
Ach so, wo wohnst du?
Ich wohne in Weilheim. Weilheim Richtung Garmisch-Partenkirchen.
So sehr liebt Yuma diese Welle, dass er fast jeden Tag 120 Kilometer fährt, um auf ihr zu surfen. Die Eisbachwelle ist aber auch ein Topspot. Manche, die hier angefangen haben, gehören inzwischen zur internationalen Weltspitze. Jonas, 17 und Schüler, liebt München genau wegen dieser Welle.
Also ich persönlich, ich finde, das ist einer der Gründe, weshalb München so irgendwie besonders und auch so toll ist, weil einfach so eine stehende Welle mitten in der Altstadt ist einfach sau nice. Und dass die in München kostenlos gibt, ist schon echt eine geile Sache, weil ja auch einfach, wie gesagt, jeder hingehen kann. Das ist einfach voll ein Stück Freiheit, finde ich, was man hier bekommt. Und das ist echt cool.
So, jetzt wisst ihr, warum ihr bei einem München-Besuch unbedingt an die Isar und in den Englischen Garten gehen solltet. Weil sie München Leichtigkeit, Freiheit und etwas Unbekümmertes schenken. Und genug Infos zum Kreid daherreden habt ihr jetzt hoffentlich auch. Solltet ihr noch mehr brauchen, schaut doch auf einfach-münchen.de vorbei. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audiofreund im Auftrag von Einfach München. Redaktion Nansen und Picard. Die Musik stammt von G-Rec und den Landlackschwestern. Außer natürlich das Isar-Märchen von Bali Prell, mit dem ich mich jetzt verabschiede. Ich bin Flo Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
Du schöne Münchner Stadt, sei tausendmal gegrüßt. Wer einmal gesehen dich hat, dich nimmermehr vergisst. Immer wieder kommt man gerne hin, zu dir des Bayerlandes steht die Königin. Und wenn die Sonne und der blaue Himmel lacht, hoch über dir und deiner Landesfracht, rauscht die Isar ihr uraltes Lilein dazu. Schön wie